Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 2. Es ist ein Text, der direkt an die Erzählung vom Pfingstwunder anschließt. An Pfingsten wurde die Kirche gegründet. Der Text ist deshalb eine Art Gründungsmythos der christlichen Kirche. Ich lese die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebot. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit der Predigttext. Was für ein Ideal wird uns hier vor Augen gemalt. Allein an einem Tag lassen sich 3000 Menschen in Jerusalem taufen. Es geschehen viele Zeichen und Wunder. Die Gemeinde lebt eine ideale Gemeinschaft. Und dies nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Hinblick auf ihren Besitz, den sie miteinander teilen. Und die christliche Bewegung findet dazu auch noch Wohlwollen beim ganzen Volk. Wie traurig sieht es im Vergleich dazu unsere Wirklichkeit heute aus. Die Kirche verliert seit Jahrzehnten kontinuierlich Mitglieder. Die Ökumene und das Bemühen um Einigkeit in der Christenheit ist eine äußerst mühsame Angelegenheit. Und das Christentum findet auch keineswegs Wohlwollen beim ganzen Volk. Es muss sich in einer weltanschaulich neutralen Gesellschaft viel deutlicher legitimieren und verständlich machen als zu Zeiten, in denen die bürgerliche und die christliche Gesellschaft mehr oder weniger identisch waren. Nun die gute Nachricht. Der Unterschied zwischen Realität und Wunschvorstellung ist nicht erst heute unser Problem. In der Bibel können wir lesen, dass es auch damals ganz am Anfang keineswegs so ideal zuging, wie Lukas das hier suggeriert. Schon damals versuchte Lukas seiner tristen Gegenwart ein Ideal gegenüberzustellen. Zu seiner Zeit, etwa 50 Jahre nach der Gründung der Urgemeinde, war schon graue Alltäglichkeit in die Kirche eingekehrt. Es gab Streit und Konflikt, Hab und Gut wurden nicht geschwisterlich miteinander geteilt, und die Gemeinden wuchsen auch nicht mehr so gewaltig, wie zuerst beschrieben. Schon in Kapitel 6 der Apostelgeschichte wird von einem großen Murren innerhalb der ersten Gemeinde erzählt. Griechische Juden erhoben sich gegen hebräische Juden, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung ungerecht behandelt wurden. Die Geschichte zeigt, dass die urchristlichen Anfänge nicht so ideal waren, wie es unser Predigttext nahelegt. Es ist ernüchternd und auch entlastend, dass selbst die erste, vom Geist erfüllte Bewegung ihren hohen Ansprüchen nicht immer gerecht werden konnte. Was ist aber nun die Absicht des Lukas, wenn er uns und seiner Gemeinde damals eine solche wunderbare Wunschvorstellung christlichen Lebens vor Augen führt? Lukas sehnt sich nach einer Kirche, in der Liebe und Gerechtigkeit herrschen. Einer Kirche, in der man sich einig ist, im Hinblick auf die wesentliche christliche Lehre. Die Sehnsucht nach einer Kirche, die eine lebendige Gemeinschaft lebt, die nicht nur aus Bürokratie, Hierarchien und Ämtern besteht. Lukas will uns mit dem idealtypisch erzählten Anfang der Christenheit provozieren. Er will uns zeigen, wir könnten edler sein, als wir sind. Wir sollten uns nicht voreilig mit Streit, Betrug und Selbstbezogenheit zufrieden geben. Nein, wir können so leben, wie es dem Reich Gottes entspricht. Voller Lebendigkeit, in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern mit dem Mut, großzügig zu geben und zu teilen. Wir können das Reich Gottes in vielen Gelegenheiten erleben, mitten unter uns, auf dem Kirchentag zum Beispiel, wenn es für einige Tage möglich ist, anders als sonst zu leben, öffentlich zu singen, miteinander zu lachen, Gemeinschaft zu riskieren, auf Müllberge zu verzichten, Fremde freundlich anzusprechen, über Probleme nachzudenken, die nicht meine, sondern diejenigen des Nächsten sind, der Hoffnung Raum geben, Brot und Wein in ökumenischer Gemeinschaft zu teilen, die Liebe Gottes zur Schöpfung zu feiern, Barrieren zwischen Jung und Alt zu überwinden und sich wechselseitig ganz selbstverständlich zu helfen. Kirchentage leben davon, das Reich Gottes zu inszenieren. Sie leben davon, greifbar werden zu lassen, dass wir anders miteinander umgehen können, als es sonst üblich ist. Dass es Alternativen gibt zur grauen Alltäglichkeit. Der Kirchentag war dieses Jahr im Juni in Nürnberg. Unter dem Motto »Jetzt ist die Zeit« fand der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Es waren teils 130.000 Menschen da und es wurden mehr als 2.000 Veranstaltungen angeboten. Gottesdienste, Konzerte und Diskussionen mit zahlreichen prominenten Gästen konnten aufgesucht werden. Deutschlands Protestanten feierten nach der Corona-Zeit wieder ein großes Glaubensfest. Mit einer rundum positiven Bilanz der Veranstalter ist der Evangelische Kirchentag am 11.06. ausgeklungen. Man könnte hier noch viele weitere Beispiele anführen. Ich denke an den guten Geist der evangelischen Schulen. Ich denke an evangelische Ferieneinrichtungen, die durch ihre Atmosphäre und Inklusionsbereitschaft den Geist Gottes Raum geben, die vieles auf selbstverständliche Weise ermöglichen, was man normalerweise nicht für möglich hält. An die vielen Segnungen auf Jugendfreizeiten in unseren Bezirken, an die vielen Projekten, die stattfinden und stattgefunden haben, wie zum Beispiel das Zirkusprojekt, die Wärmestuben, den Besuchsdienst und vieles mehr. Und ich denke an die vielen Helfer, die es Flüchtenden in unserer Gemeinde ermöglichen, in einem fremden Land Fuß zu fassen und ein neues Zuhause zu finden. Der Gründungsmythos in der Apostelgeschichte 2 will uns zeigen, was passiert, wenn der Geist Gottes unter uns Raum gewinnt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er bewahrt uns davor, uns zu schnell zufrieden zu geben. Er vermittelt Hoffnung. Damit komme ich zu einem letzten Gedanken aus dem Predigtext, das Teilen von Brot und Wein. Beim Teilen von Brot und Wein geht es im Neuen Testament nicht nur um einen liturgischen Akt. Es geht grundsätzlich um das gemeinsame Essen und Trinken, um die Gemeinschaft, die wir dabei erfahren, um die Erfahrung des Angenommenseins und ja, auch um des gemeinsamen Genusses. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. So heißt es im Vers 46. Was für eine wunderbare Formulierung. Beschrieben wird von Lukas der Jubel und die große Freude über die Tischgemeinschaft, über das gemeinsame Essen und Trinken. Das Brot steht für das Notwendigste, der Wein für den Luxus. Menschen brauchen mindestens Brot, um überleben zu können. Der Wein geht über das Notwendigste hinaus. Er ist Ausdruck des Überschießenden, des Genusses, der Freude an der Leiblichkeit, die uns Gott als Schöpfer von Herzen gönnt. Das Miteinanderessen, das Brotbrechen war ein zentrales Zeichen der christlichen Gemeinde, ein Zeichen für das Reich Gottes, das man am gemeinsamen Tisch schon vorwegnahm und feierte. Essen und Trinken, Zusammensitzen und Feiern gehören zum christlichen Glauben. Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen ernst. In der Lesung haben wir bereits gehört, wie Jesus bei der Speisung der 5.000 die Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen sättigte. In der Bibel lesen wir auch an verschiedenen Stellen, dass Jesus mit den unterschiedlichsten Menschen zu Tisch saß. Im Abendmahl setzen Christen von Anfang an diese Tischgemeinschaft fort und nehmen die Zeit vorweg, in der der Hunger nach wahrem Leben gestillt sein wird. Wenn wir gleich alle miteinander das Abendmahl feiern, dann teilen wir Brot und Wein. Wir sind als Brüder und Schwestern alle gleich, wenn wir uns um den Tisch des Herrn versammeln. Es gibt dann keine Unterschiede mehr zwischen den Menschen. Wir fassen uns an den Händen als Gemeinschaft Christi. Wir erinnern uns an Jesus, der das Reich Gottes verkündete und in seinem Tun mutig und konsequent praktizierte. Er nahm dafür Leid und Tod in Kauf. Und doch war es nicht das Ende. Gott steht zu seinem Sohn. Er hat ihn auferweckt und sich zu ihm bekannt. An ihm hatte er Wohlgefallen. Indem wir diesen Jesus in Leib und Brot in uns aufnehmen, teilen wir seinen Glauben an das Reich Gottes. Wir teilen die Überzeugung, dass es in diesem Leben nicht nur um uns selbst geht, sondern um eine große, weltweite Gemeinschaft. Und wir loben Gott wie die ersten Christen und nehmen das Brot und den Wein zu uns mit Jubel und Lobgesang. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.